Manche gucken, schauen skeptisch. Ich liebe diese Bibel. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, meine Frau kommt aus der Schweiz. Gibt es Schweizer hier in Enkhausen? Nein? Dann können wir ja auch reden heute Morgen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich war da, mein junger Mann. Schweizer sind ja sehr traditionsbewusste Leute und sehr traditionsbewusst. Und damals, als ich den Schwiegervater, also meinen heutigen Schwiegervater, der um die Hand der Tochter der Familie bat, musste ich versprechen, dass ich nicht nur die Tochter der Familie lieben, achten und ehren werde, sondern dass ich auch die Berge lieben, achten und ehren werde. Und so entstand eine neue Liebe zu den Bergen und zu solchen Videos, wie wir sie gerade gesehen haben. Aber manchmal ertappe ich mich bei dem Gedanken, wenn mein Leben doch nur so abenteuerlich, so voller Herausforderungen wäre, so abwechslungsreich, so schnell gefüllt mit Abenteuer, ja, dann hätte ich das Gefühl, ich kann einen Beitrag leisten zu Gottes Reich, egal ob in Erikshausen oder sonst irgendwo auf diesem Ort. Und vielleicht gibt es Situationen in deinem Leben, da hast du das Gefühl, du kannst was beitragen. Gott gebraucht dich. Du hast das Gefühl, es ist gut, dass es dich gibt. Es macht einen Unterschied, dass es dich gibt. Vielleicht nach einer sportlichen Leistung, vielleicht nach einer inspirierenden, energiegeladenen Teamsitzung, vielleicht auf der Arbeit oder in der Gemeinde. Vielleicht, wenn etwas, wofür du lange gearbeitet hast oder etwas, wofür du lange gebetet hast, eintrifft und gelungen ist. Es gibt aber auch die andere Erfahrung, Momente, wo wir uns fragen und wo wir zerknirscht sind und sagen, was habe ich schon beizutragen? Gesundheitlich vielleicht liegen meine besten Jahre hinter mir. Was kann ich schon bewegen? Warum sollte der Schöpfer des Himmels und der Erde gerade mich gebrauchen, um sein Reich zu bauen? Und auch ich kenne solche Gedanken aus meinem Leben. Vor allen Dingen, wenn ich müde bin, wenn ich physisch ausgelaugt bin, wenn ich eine Aufgabe vermasselt habe, wenn ich vielleicht wieder in alte Denk- und Verhaltensmuster zurückfalle, von denen ich glaubte, sie längst überwunden zu haben, dann erwischt mich der Gedanke, ich bin der Einzige, der das nicht auf die Reihe bekommt. Und vielleicht kennst du diese zwei Seiten aus deinem Leben. Und das führt mich zu der Frage, müssen wir eigentlich bestimmte Voraussetzungen erfüllen oder welche Voraussetzungen müssen wir erfüllen, dass Gott uns nimmt, dass Gott uns gebraucht, unsere Gaben, unsere Ressourcen, unsere Gebete. Welche Voraussetzungen musst du erfüllen, dass du einen Beitrag leisten kannst? Muss das Leben immer äußerlich spannend und elektrisierend sein dafür? Manchmal erwische ich mich bei dem Gedanken oder ich spreche mit Menschen, die sagen, ja Thomas, ich würde ja gerne einen Beitrag leisten. Aber weißt du, da gibt es so viele offene Fragen gerade in meinem Leben. Und wenn ich die beantwortet habe, ja, dann können wir gerne nochmal sprechen und dann können wir nochmal darüber reden, was vielleicht mein Platz ist in Gottes Reich. Oder Leute sagen mir, ja, ich würde ja gerne einen Beitrag leisten. Ich würde ja gerne, ich habe Sehnsucht, dass Gott mich gebraucht, aber da gibt es noch so manches Unfertiges in meinem Leben. Da gibt es noch so manches vielleicht auch Unheiliges in meinem Leben. Mein Glaube ist noch nicht reif genug, mein Bibelwissen noch nicht tief genug. Und wenn ich da entscheidend weitergekommen bin, ja, dann können wir uns nochmal zusammensetzen. Welche Voraussetzungen musst du erfüllen, dass Gott dich beteiligt? Was können, müssen wir mitbringen? Und lohnt es sich, danach zu streben? Und das, finde ich, sind spannende Fragen. Und dazu schauen wir uns einen Bibeltext an aus dem Markus-Evangelium. Markus 6, die Verse 30 bis 44. Wer seine Bibel dabei hat oder sein Smartphone, schlagt gerne auf Markus 6, 30 bis 44. Die Apostel kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Sie fuhren also mit einem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Aber man beobachtete sie bei der Abfahrt und vielen war klar, wohin sie wollten. Da kamen die Leute aus allen umliegenden Ortschaften angelaufen und waren so auf dem Landweg noch vor ihnen dort. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren. Es wurde spät und seine Jünger kamen zu ihm und sagten, wir sind hier an einem einsamen Ort und es ist schon spät. Schickt die Leute fort, dann können sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Jesus erwiderte, gebt doch ihr ihnen zu essen. Da sagten sie zu ihm, das würde ja bedeuten, dass wir für 200 Denare Brot kaufen müssten, damit wir allen zu essen geben können. Wie viele Brote habt ihr? Fragte er zurück. Geht und seht nach. Sie taten es und kamen wieder zu ihm und sagten 5 und außerdem 2 Fische. Da wies Jesus die Jünger an, dafür zu sorgen, dass die Leute sich alle gruppenweise ins Gras setzten. Als sie sich in Gruppen zu 100 und zu 50 gelagert hatten, nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie seinen Jüngern, damit diese sie an die Menge verteilten. Auch die 2 Fische ließ er unter alle verteilen. Und alle aßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was von den Broten und Fischen übrig geblieben war, 12 Körbe voll. Die Zahl der Männer, die von den Broten gegessen hatten, belief sich auf 5000. Gottes Wort an diesem Sonntag. Ich bete. Guter Herr, danke für dein Wort, dein ewiges Wort, dein kräftiges Wort. Worte zur Ermutigung, zur Korrektur, Worte der Hoffnung, Worte des Lebens. Und sie haben deine Kirche, deine Gemeinde über alle Jahrhunderte hindurch begleitet und auch uns heute. Und so beten wir, Herr, dass uns dein Wort erreicht in unserer Situation, hier in Erichshausen, bei uns persönlich. Amen. Was muss ich eigentlich einbringen? Welche Voraussetzungen müssen eigentlich gegeben sein, dass Gott uns gebraucht? Das war die Eingangsfrage. Die engsten Freunde von Jesus, die 12 Jünger, erleben ja hier, wie Jesus sie mit hineinnimmt in ein gewaltiges Wunder. 5000 Menschen, Frauen und Kinder nicht mitgezählt, werden satt von 5 Broten und 2 Fischen. Und es geht durch die Hände der Jünger. Sie teilen es aus. Sie sind Teil dieses Wunders. Und der Erzähler Markus, er rückt gerade sie, die 12 engsten Vertrauten von Jesus, in den Fokus. Und meine erste Frage, mein erster Aspekt ist, ja, wie gut waren die eigentlich vorbereitet auf das, was hier passiert, auf das, was hier erzählt wird? Welche Voraussetzungen haben sie eigentlich mitgebracht? In welcher Stimmung waren sie? Und deswegen habe ich die Verse 30 bis 33 mit vorgelesen. Da wird das nämlich deutlich. Die Apostel, also die 12 Jünger, kommen von ihrem ersten Missionseinsatz zurück. Jesus hat sie zu zweit losgeschickt, nach dem Motto, nun macht mal eure Erfahrungen, was es heißt, für mich unterwegs zu sein, mit Leuten zu beten, mit Leuten zu sprechen, Kranke zu heilen. Geht los. Und sie gingen los, sie machen ihre Erfahrungen. Und sie kommen zurück voller Euphorie und zugleich haben sie viele Fragen im Kopf. Und dann hören sie, dass Johannes der Täufer ermordet wird. Es gab ja eine Verbindung auch zwischen Johannes der Täufer und den Jüngern und der Jesusbewegung. Und sie sind traurig, sie sind auch da zerknirscht, sie haben viele Fragen. Und Jesus sieht, dass sie Ruhe brauchen. Jesus sieht, dass sie Urlaub brauchen. Dass sie nicht bereit sind für ein neues Abenteuer, sondern dass jetzt Ruhe angesagt ist. Da sagte Vers 31 Jesus zu ihnen, kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Das ist der Vorspann zu dieser Geschichte. Mit müden, urlaubsreifen Jüngern, die Hunger haben, kann man nicht unbedingt das nächste Glaubensabend, Missionsabenteuer erleben, finde ich. Und ich finde das auch sehr berührend hier. Jesus sieht, wie es den Jüngern geht und er möchte ihnen diese Ruhe gönnen. Aber dann wird der Urlaub gestrichen, die Pläne geändert. Und das wäre nochmal ein anderes Thema, auf das wir jetzt nicht tiefer eingehen können, wie sich die Jünger wohl dabei gefühlt haben, dass plötzlich der Urlaub gestrichen wird und was hier passiert, dass Jesus seine Pläne ändert. Aber mein Punkt ist, und darauf möchte ich die Aufmerksamkeit lenken, auch von euch, es ist nicht entscheidend, ob die äußerliche Situation günstig oder ungünstig ist. Es ist nicht entscheidend, ob wir uns kraftvoll genug, heilig genug, vorbereitet genug fühlen, sondern es kommt auf Jesus an, unseren König, unseren Herrn, unseren Meister, der, als er die Menge der Leute sieht, von Liebe, von Mitleid überwältigt wird, dass er seine Pläne ändert. Genau die ungünstige Voraussetzung scheint vielleicht die Jünger sogar noch besser vorbereitet zu haben, noch intensiver vorbereitet zu haben auf das, was jetzt kommt. Aber Jesus bestimmt den Zeitpunkt. Und er hält es für richtig und notwendig, den Urlaub noch einmal zu verschieben. Und es ist nicht dann, wenn die Jünger sagen, okay Jesus, jetzt sind wir ausgeruht genug, jetzt haben wir genug gebetet, jetzt sind wir heilig genug, wir haben jetzt auch diese letzte Frage aus der Bibel noch verstanden. Jetzt kannst du uns senden, wohin soll es gehen? Wir haben genug gebetet, wir haben genug Wissen, wir haben genug Geld, wir haben genug Sicherheit. Nein, wenn Jesus sagt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, ich möchte dir eine neue Erfahrung schenken. Es ist nicht entscheidend, ob die Situation äußerlich günstig oder nicht ist. Es kommt vielleicht gar nicht so sehr auf dich an und auf mich oder auf unsere Organisation, auf unsere Gemeinden. Es kommt auf Jesus an, der dich beteiligt, dich befähigt, dich sendet. Ist das vielleicht etwas, was du heute Morgen neu sehen darfst? Ist das etwas, wozu Jesus dich heute Morgen einlädt, das neu in den Blick zu nehmen? Nicht zuerst auf deine Umstände zu sehen, sondern auf Jesus zu sehen. Auf Jesus zu sehen. Ist der Krieg in der Ukraine eine günstige oder ungünstige Situation, um das Evangelium zu predigen und im Namen Gottes Not zu lindern? Für unsere Geschwister in der Ukraine vielleicht eine komische Frage. Die Situation ist so, wie sie ist. Die Umstände sind so, wie sie sind. Wie viele andere Menschen im Land erleben sie selber genauso die Not. Aber Jesus ruft sie als Gemeinde, Hoffnung zu predigen, Liebe Gottes zu bezeugen, Trauernde zu trösten, Schutzräume zu bieten, Essen zu verteilen. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht, weil mich das bewegt hat. Unser Bereichsleiter für Ost- und Südosteuropa, Albert Giesbrecht, ist vor 2 oder 3 Wochen zurückgekommen von einer Reise in die Ukraine. Ich habe einmal ein paar Bilder mitgebracht. Achso, ich muss ja nur hier drücken, genau. Hier seht ihr seine Reiseroute, denn es gibt auch in der Ukraine natürlich ein vibrierendes und ein großes geistliches Leben und viele große Gemeindebünde. Und es gibt auch einige freie evangelische Gemeinden, die zum Internationalen Bund freier evangelischer Gemeinden gehört. Und er hat einige dieser Gemeinden besucht. Das seht ihr hier. Und er hat Gemeinden kennengelernt, die ihre Kinderräume und ihre Gottesdiensträume zu Matratzenlagern umgebaut haben. Er hat Gemeinden kennengelernt, die 3 tägliche Mahlzeiten an Geflüchtete anbieten, insbesondere in der Westukraine, aus der Ostukraine natürlich. Er hat Pastoren kennengelernt, deren Alltag so aussieht. Und er hat Pastoren und Gemeindemitglieder getroffen, deren Alltag leider so aussieht. Und er hat sich mit Gemeindeleitungen getroffen bei Kerzenlicht, weil der Strom ausfällt. Und er hat gesagt, es hat sich angefühlt wie so eine Untergrundkirchensituation, wie ich mir sie manchmal so vorstelle, aus Büchern gelesen oder so. Und er hat Leute getroffen, die nicht aufgeben. Er hat Leute getroffen, die nicht auf die Umstände schauen, sondern die auf Jesus Christus schauen. Hier das Treffen mit der Gemeindeleitung aus der FEG Kharkiv vor einem zerstörten Gebäude. Wir kennen alle solche Bilder natürlich aus den Nachrichten. Aber er sagt, 3 Tage vorher ist die Rakete in dieses Gebäude eingeschlagen, was eigentlich ein Elektrizitätswerk hätte treffen sollen. Und er hat Gemeinden getroffen, wie hier in Kramatorsk, gar nicht weit weg von der Frontlinie, die vor dem Ausbruch des Krieges einen Gottesdienst hatten und die heute 4 Gottesdienste haben, mit um die 900 bis 1000 Menschen in drei oder vier Gottesdiensten am Wochenende. Gemeinden getroffen, deren Gemeindekern überwiegend geflohen ist, in die Westukraine oder in andere Länder Europas, und deren Gemeindehäuser gefüllt sind mit Menschen, die Hunger haben nach dem Evangelium, aber auch Menschen, die Hunger haben, schlicht und einfach physisch Hunger, und denen dort nicht selten geholfen wird. Und warum erzähle ich euch das? Einfach als Ermutigung, als Horizonterweiterung und als um das zu unterstreichen, diesen ersten Punkt: Schau nicht auf dich zuerst, schau nicht auf die Umstände, sondern schau auf Jesus Christus, deinen Herrn, deinen Erlöser, deinen König, deinen Hirten, der dich mit dem, was du hast, mit dem, was du bist, gebraucht. Es mag dir viel oder wenig vorkommen. Es mag dir gerade viel oder wenig Glauben vorkommen, der in dir ist. Aber leg das, was da ist, hin zu Jesus. Und er macht daraus viel. Jesus lädt dich ein. Er beteiligt dich. Wie ein Hausvater tritt er auf in dieser Geschichte. Und er betet über Brot und Fisch. Und er beteiligt seine Freunde. Er zeigt, was ihnen bewegt. Sie bekommen einen Einblick in sein Herz. Das ist der Vers 34. Jesus steigt aus dem Boot und er sieht die vielen Menschen. Da ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Da dreht sich ihm der Magen um. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Und er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren. Das ist wirklich beeindruckend, gerade immer noch auf dem Hintergrund, dass alle müde sind und Hunger hat. Nimmt sich Jesus viel Zeit, diese Leute zu lehren, die wie Schafe sind, die ohne Hirten sind. Diese Herde fordert Jesus heraus. Und er gibt sich ihnen als der Hirte zu erkennen. Im alten Orient, da haben sich Könige und Herrscher gerne als Hirten bezeichnet und ihre Völker als Herden. Und deswegen wird im Alten Testament gerade als Gegenpol dazu immer wieder betont: Jahwe ist euer Hirte. Jahwe ist euer Hirte. Das große Hirtenkapitel, Hesekiel 34, in diesem Zusammenhang ist das sehr bedeutsam. Und die Kritik an den selbstgefälligen Hirten, die nur an sich selbst und ihren Job denken. Ich will das Verlorene wieder suchen, das Verirrte zurückbringen, das Verwundete verbinden. Hesekiel 34, Vers 16. Und ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Und Jesus ist dieser Gott selbst, der in Hesekiel 34 angekündigt wird. Materielle Not ist nicht der springende Punkt, sondern die Hirtennot. Und Jesus führt die Menschen auf die Weide der Lehre. Aber die Jünger stehen im Vordergrund. Das rückt Markus in den Blick. Sie lernen Wichtiges. Die ersten Gemeindegründer, die ersten Missionare, sie lernen Wichtiges hier bei Jesus. Sie lernen sein Herz, seine Leidenschaft kennen. Sie bekommen einen Einblick in das, was ihn bewegt. Ich habe schon von meiner Frau erzählt. Diese Geschichte hat mich nämlich wieder hat mich daran erinnert, wie wir uns kennengelernt hatten. Ich habe schon erzählt, dass sie aus der Schweiz kommt und dass Schweizer ja sehr intelligente Leute sind, ja auch sehr intelligente Leute, sehr sensible Leute, auch wache Leute, die checken sofort, was passiert. Wir haben uns kennengelernt, da war ich 17. Und wir waren auf einem Missionscamp in der Schweiz, auf einer Bibelschule. Wie ist das so, wenn junge Christen sich treffen, Tischtennis zum Beispiel spielen? Das ist immer eine super unverfängliche Form, sich kennenzulernen, sich nahe zu kommen. Ich habe immer geschaut, wo sitzt sie, wo ist vielleicht in ihrer Nähe ein Platz frei. Ich war fasziniert von dieser Form. Und dann haben wir viele Leute sind, hat sich das nicht sofort gecheckt und hat gesagt, du mit uns beiden, das gibt nichts. Ja, aber was ist los, was habe ich falsch gemacht? Mit uns beiden, das gibt nichts, es sei denn, du bist bereit, mit mir in die Mission zu gehen, sagt sie. Ich war 17. Ich hatte viele Gedanken und Flausen im Kopf, aber solche ernsten, tiefen Gedanken über mein Leben hatte ich mir noch nicht gemacht. Also habe ich zu ihr gesagt, ja, das kriegen wir schon hin mit der Mission irgendwie. Und schließlich konnte ich sie überzeugen, und dass wir heute bei der Allianzmission arbeiten, ist da auch ein Stück Humor Gottes. Du kriegst mich nicht, es sei denn, du bist bereit, mit mir in die Mission zu gehen. Das ist so ein bisschen genau das, was die Jünger hier bei Jesus sehen und erleben. Nach dem Motto, wenn ihr bei mir sein wollt, wenn ihr mehr entdecken wollt von meinem Herz, wer ich bin, wenn ihr mehr Erfahrung im Glauben machen wollt, mehr Verwurzelungen, dann seid, wo ich bin. Und ich bin da, wo die Menschen sind, wie Schafe sind, die keinen Hirten haben. Da bin ich. Und wenn ihr bei mir sein wollt, dann seid mit mir dort. Mit anderen Worten, Gott lieben geht nicht, ohne seine Welt zu lieben. Gott lieben geht nicht, ohne seine Welt zu lieben. Das habe ich damals bei meiner Frau gelernt und das habe ich hier wiederentdeckt. Gott lieben geht nicht, ohne seine Welt zu lieben. Wenn du alles vergisst von heute, nimm doch diesen Satz mit. Nimm doch diesen Satz mit. Deswegen ist, wenn wir über globale Kirche sprechen, über Nabutamba, über Beten, über sich informieren, was läuft da eigentlich in dieser Welt, das ist nicht für irgendwelche Missionsfreaks reserviert, so ein paar besonders intensive Christen oder so, sondern es ist normaler Ausdruck unseres Glaubens. Wir connecten uns mit Gottes Herz, wenn wir da auch mitbeten. Wenn wir da fragen, wenn wir uns informieren, wenn wir uns beteiligen, wenn wir etwas von unseren Ressourcen geben. Gott lieben geht nicht, ohne seine Welt zu lieben, denn er ist unterwegs in seiner Welt. Er ist unterwegs, das zu suchen und zu finden, was ihm verloren gegangen ist. Und dass du hier heute Morgen sitzt, ist auch ein Ausdruck davon, dass Gott unterwegs ist, zu suchen und zu finden, was ihm verloren gegangen ist. Jeder Einzelne von euch, inklusive ich, erzählt eine Geschichte davon. Ich finde das ja immer wieder sympathisch, in der Bibel zu lesen, wie die Jünger auch oft dann praktisch denken. Irgendeiner schubst einen anderen an, wir wissen nicht wer, vielleicht war es Petrus, vielleicht war es ein anderer, und sagt, hey, einer muss es ihm sagen. Einer muss es ihm sagen, es ist schon spät und wir haben immer noch Hunger. Und es war eine lange Predigt. Einer muss es ihm sagen, dass es jetzt gut wäre, aufzuhören. Die Jünger denken praktisch. Es ist spät, schick die Leute fort. Schickt sie fort, dass sie sich Brot kaufen, dass sie etwas zu essen holen. Und es kommt mir manchmal vor, als wenn Jesus nur auf diese Frage gewartet hätte, auf diese Situation, dass sie wieder etwas Neues lernen dürfen. Gebt ihr ihnen zu essen, sagt er. Gebt ihr ihnen zu essen. Ja, wie soll das gehen, Jesus? Das übersteigt unser Budget. Die nächste Renovierung, die nächste Technikaufrüstung in der Gemeinde will bezahlt werden. Wie soll das funktionieren? Geht, schaut nach, wie viel da ist. Und die Jünger gehen los und sie bringen 5 Brote und 2 Fische mit. Nichts im Angesicht von 5000 Menschen. Und die Frage der Jünger ist eine Frage auch der Kirche. Zu allen Jahrhunderten. Und auch heute. Jesus, sollen wir uns wirklich missionarisch engagieren? Sollen wir uns wirklich engagieren? Das übersteigt unser Budget. Haben wir nicht genügend Probleme hier selber vor Ort? Müssen wir nicht selber erst einmal reif werden, in der Heiligung wachsen? Können wir heute überhaupt noch von Missionen sprechen? Ist das nicht die typische weiße Übergriffigkeit, die heute keiner mehr braucht? Ist der globale Süden nicht selber stark genug? Der Augenblick der Jünger ist in Wahrheit der Augenblick Jesu. Die Jünger sind nicht bloß Zuschauer, Jesus beteiligt sie. Fast so, als habe er nur darauf gewartet. 3,7 Milliarden Menschen auf dieser Erde kennen Jesus nicht. Wie mich der Vater sendet, so sende ich euch. Aber es soll durch die Jünger geschehen. Es soll durch euch geschehen. Durch uns, durch seine Jünger kommt Jesus zu den Menschen. Durch die Hände der Jünger geschieht das Wunder der Brotvermehrung, obwohl sie müde waren. Wie viele Brote habt ihr? Welche Ressourcen sind da? Jesus vermehrt, was schon da ist. Das Wunder ist nicht, dass Jesus von außen irgendwie was Neues dazu gibt, sondern das, was die Jünger ihm bringen, darüber betet Jesus. Das segnet er und das vermehrt er, sodass es am Ende für alle reicht. Ist das nicht ein starkes Stück Evangelium? Gott nimmt von dem, was da ist, was wir ihm bringen und macht daraus viel. Und die Jünger sind die Übermittler des Wunders. Sie teilen Brot und Fisch und sie erleben, dass es am Ende für alle reicht. Sie erleben, dass das Wunder geschieht, während sie austeilen, weil Jesus, der Hausvater, darüber gebetet hat. Markus interessiert sich nicht so sehr dafür, wie das Wunder physisch geschieht, sondern er erzählt es, dass es durch die Hände der Jünger geht. Ich weiß nicht, ob du die Frage kennst. Ich kenne sie gut, auch aus manchen Entscheidungen in meinem Leben. Wenn ich diese Entscheidung jetzt treffe, dann weiß ich, das hat einen Preis. Und es hat auch manchmal einen Preis, Jesus zu folgen. In Ehringshausen und in anderen Ländern. Wenn ich diese Entscheidung treffe, dann hat das einen Preis. Wird es sich lohnen, diesen Preis zu bezahlen? Werde ich am Ende, wird meine Seele satt werden, wenn ich Jesus das gebe? Was ist am Ende mit mir? Geht es immer um die anderen, die wie Schafe sind, die keinen Hirten haben? Was ist denn mit mir? Ich habe doch auch Bedürfnisse und Sehnsucht und Hunger und Fragen, wo ich nach Antworten suche. Was ist mit mir? Wird meine Seele satt werden, wenn ich mich hier engagiere oder dort? Und wenn ich bereit bin, an dieser Stelle konsequent Jesus zu folgen? Es gibt einen Vers, einen sehr kurzen Vers, wahrscheinlich einer der kürzesten Verse im Neuen Testament. Er hat nur in der Genfer Übersetzung wenige Worte. Und es ist ein Satz voller Evangelium, der eine Antwort gibt auf diese Frage. Das ist der Vers 42. Und alle aßen und wurden satt. Und alle aßen und wurden satt. Auch die Jünger wurden satt, die Jesus beteiligt hat in diesem Wunder. Alle aßen und wurden satt. Ihr lieben Leute, das ist pures Evangelium in der Mitte von dieser Geschichte. Und das möchte ich, dass du das heute hörst. Und Gott möchte es, dass du das heute hörst und du das mitnimmst, auch für dich. Und wenn Gott dich einlädt, deine Ressourcen, deine Brote, deine Fische ihm hinzulegen, sei es Zeit, um in einem Projekt mitzuarbeiten, vielleicht in der Konsequenz an einer Stelle in deiner Jesus-Nachfolge zu leben, die dir was abverlangt, sei es dein Geld zu geben, sei es deine Ideen hineinzugeben in ein Projekt, was auch immer es ist, du musst keine Angst haben, zu kurz zu kommen. Du musst keine Angst haben, dass das Evangelium nicht auch dir gilt. Alle aßen und wurden satt. Das darfst du wissen. Was möchtest du, wo redet Jesus jetzt zu dir? Was möchtest du ihm antworten? Was möchtest du ihm geben? Wo lädt er dich ein, etwas zu geben von dem vielleicht auch, was du bisher zurückgehalten hast? Wo lädt er dich ein, neu zu vertrauen, es zu ergreifen, dass das stimmt für dich, dass du satt wirst bei Jesus, dass deine Seele satt wird, dein Innerstes? Ich habe ein paar Fragen mitgebracht und damit möchte ich meine Predigt beenden. Und euch einfach 2 Minuten mit diesen Fragen nochmal alleine lassen, bevor ich bete. Wenn du willst, kannst du auch dein Smartphone nehmen, kannst es abfotografieren und kannst heute Nachmittag beim Spazierengehen oder wann auch immer auch nochmal reflektieren. Und ich schließe dann mit einem Gebet.